So, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Es ist immer so spannend, wenn du Fragen gefragt wirst, wo du vorher nicht genau weißt. Und dann kam eine nach der anderen und noch eine. Ja, ich dachte, oh, aber ja, aber hast gut gemacht, Jakob. Vielen Dank. Gell? Ach, toll, alles war. Ja, Wahnsinn. Okay, Jakob, nicht der Esau, sondern der Josef. Ja, genau. Sehr gut. Okay, dann schön, dass ihr alle da seid. Und ihr habt jetzt ja doch schon einiges hinter euch in dieser SAT-Reihe. Ich finde es immer wieder toll, ja, dass junge Leute, vorher hat es meine Frau mir auch gesagt nochmal, ihr hättet auch was ganz anderes machen können, ja. Ich weiß nicht, was Leute in eurem Alter so machen, ja, gehen vielleicht in der Club oder tanzen oder sonst irgendwas. Und ihr sagt, wir kommen hierher und wollen das Wort Gottes hören. Das ist doch so genial. Und das ist etwas, das hat Ewigkeitscharakter, ja. Das ist etwas, das hat viel mehr Wert als kurzfristige Freude. Okay. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich muss euch mal eine Situation erzählen. Das war vor über 15 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war. Ich schätze, dass ich etwa so in eurem Alter war. Vielleicht 19, vielleicht auch 20. Und ihr müsst wissen, bei uns im Schwabenland, ja, wenn mit 5 Kinder aufwächst, dann wohnt man manchmal dann halt in einem Haus da und da gab es eine Küche. Das ist ja normal, dass es in einer Wohnung oder im Haus auch eine Küche gab und dann gab es eben diese Pinnwand. Und in dieser Pinnwand hat meine Mama immer alles Mögliche aufgehängt. Da hingen irgendwelche Missionare drauf, für die sie vielleicht gebetet hat. Da hingen andere Sachen, irgendwelche Zettel, was sie nicht vergessen soll und so weiter. Und eines Tages lese ich an dieser Pinnwand diesen Vers: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Und ich habe meine Mama gefragt, du, was ist denn das, warum hängt denn dieser Vers an dieser Pinnwand? Und dann sagt meine Mutter, weißt du was, ach, das ist ein bisschen emotional. Deine kleine Schwester hat sich in der letzten Zeit viel Gedanken über den Tod gemacht. Und sie hat gesagt, wenn sie stirbt, möchte sie, dass das... auf ihrem Grabstein steht. Mit 18 Jahren. Das hat mich irgendwie gepackt. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Das soll auf meinem Grabstein stehen. Warum macht sich jemand mit 18 Jahren so Gedanken über den Tod? Was ist denn vorgefallen? Die Damaris, die war am Wirtschaftsgymnasium, das ist bei euch heutzutage das FOS. Ich weiß nicht, geht jemand an eine FOS oder Fachoberschule, ja? Richtung Wirtschaft und hat dort eben ganz normale Schule gemacht, ganz normal in der Klasse gewesen, alles war in Ordnung, mehr oder weniger. Und eines Tages kommt ihr Klassenkamerad, geht heim und bringt mit seinem Kumpel zusammen seine ganze Familie um. Krass. Richtig, richtig schlimm. Und die Damaris, die war damals schon mit Jesus unterwegs und sie hat gesagt, ich möchte mit meiner besten Freundin, der Patricia, den Mann im Gefängnis besuchen und möchte ihm von Jesus erzählen. Und der Patricia hat sie auch immer wieder von Jesus erzählt. Und hat gesagt, mit ihr will ich zusammen dahin gehen. Ist doch auch ein Zeugnis für die Patricia. Und kurz danach stirbt die Patricia im Autounfall. Was hat meine Schwester alles durchmachen müssen? Ich habe das gar nicht verstanden damals, als der Bruder mit 2 Jahre älter war. Ja? Was da alles durchgemacht wurde in diesem Alter. Und dann ist es verständlich, warum man sich vielleicht mit dem Tod Gedanken macht, ja? Wo Stürme in unser Leben manchmal reinkommen, wo Gott uns in Stürme stellt im Leben und wir fragen, Gott, warum ist das so? Warum muss ich da durchgehen? Vielleicht hast du nicht deine beste Freundin mit 18 Jahren oder wie alt du auch immer jetzt bist oder deinen besten Freund verloren. Aber vielleicht gibt es andere Situationen, wo du in Stürme in deinem Leben steckst und die Frage stellst, warum muss ich da durch? Warum ist das so? Und ich muss euch sagen, ich kann euch keine vorschnelle Antwort geben. Ich kann euch nicht sagen, warum du vielleicht in deiner Klasse gemobbt wirst oder andere Situationen in deinem Leben hast, wo es schlimm ist, wo du sagst, es sind Stürme, wo du keinen Ausweg mehr weißt. Aber es kann in dein Leben kommen. Und es wird immer wieder Stürme auch in deinem Leben sein. Und manche von euch haben sicherlich auch schon Stürme in eurem jungen Leben erlebt. Ich erinnere mich an meine Schülerin, die einen Aufsatz schreiben sollte über ein freies Thema, und sie legt mir diesen Aufsatz hin, wie sie mit ihrer Krebsdiagnose umgegangen ist. Eine Schülerin mit 16 Jahren. Wahnsinn, was in auch jungem Leben kommen kann. Und dann stehen wir da und haben erstmal vielleicht auch keine Antwort. Wir wollen uns heute eine Geschichte anschauen aus der Bibel. Wir machen weiter im Markus-Evangelium. Wir schauen uns an, wie Jesus die Jünger wegschickt. Er sagt, sie sollen auf den See gehen, sie sollen ins Boot steigen. Er schickt sie aber eigentlich mitten in einen Sturm. Und die Frage ist, warum schickt Jesus die Jünger mitten in den Sturm? Die Jünger dürfen nachher Jesus im Sturm erkennen. Sie dürfen ihn erkennen und sie dürfen erfahren, wie Jesus sie wieder raus vom Sturm bringt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch wissen dürfen. Und das wünsche ich mir, dass das heute Abend rauskommt. Ja, es gibt Stürme, auch in unserem Leben. Es gibt Dinge, die haben wir nie so geplant. Und die können in unserem Leben eintreten. Aber wir dürfen wissen, Jesus ist da. Und Jesus ist auch im Sturm da. Und er kann uns auch wieder vom Sturm rausholen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Bibel aufschlagen. Wir möchten Markus 6, Vers 45 bis 56 lesen. Und ich lese es uns. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer in Richtung Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit war das Boot mitten auf dem See und Jesus allein an Land. Er sah, wie sich seine Jünger beim Rudern abmüden, weil sie gegen den Wind kämpfen mussten. Im letzten Viertel der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See und es schien, als wollte er an ihnen vorbeigehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden von Furcht gepackt. Sofort rief er sie an. Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da gerieten sie vor Entsetzen ganz außer sich, denn selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, weil ihre Herzen immer noch verschlossen waren. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an. Als sie aus dem Boot stiegen, wurde Jesus von den Leuten dort gleich erkannt. Sofort liefen sie los, um die Kranke aus der ganzen Gegend zu holen. Sie brachten sie auf Tragbaren immer an den Ort, von dem sie erfuhren, dass Jesus dort sei. In allen Dörfern, Städten oder Einzelhöfen, in die er kam, legten sie die Kranken ins Freie und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Obergewands berühren dürften. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Ich habe es mal überschrieben, Jesus begegnet den Jüngern mitten im See. Und wir werden das jetzt in drei Punkte durchgehen. Das erste heißt, Jesus führt die Jünger in den Sturm. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger. Es heißt gleich darauf, also schließt es auf den letzten Text an, den ihr letzte Woche, wenn ich es recht informiert bin, mit Benny zusammen durchgenommen habt, oder? Sehr gut. Und Benny hat doch letzte Woche für alle, die nicht da waren, diese Geschichte erzählt, wo Jesus eine Menge von 5000 Menschen, müssen wir euch mal vorstellen, hier in dem Raum sind vielleicht, ich schätze mal, 100 Leute, ja, 5000 Menschen mit 5 Brote und 2 Fische satt gemacht hat. Das ist ja ein Wahnsinn. 5000 Menschen mit zwei Brote, mit zwei Fischen und 5 Brote satt gemacht hat. Stellt euch mal vor, ihr geht als Gruppe nach München auf, keine Ahnung, Olympiaberg oder so, da kriegst du locker 5000 Menschen hin und dann ist da irgendeine Veranstaltung, irgendein Konzert und ihr steht da oben und alles ist super. Nach 5 Stunden sagt ihr, jetzt kriegt man langsam ein bisschen Hunger, hier eigentlich müssen wir uns einen Döner holen. Und dann kommt da oben, der das Konzert macht und sagt, kein Problem, Döner für alle. Du bringst ihm einen Döner, der macht aus dem einen Döner 5000 Stück und wir sagen, Hammersache, Döner sind da, da gehe ich wieder hin. So ähnlich war es damals vielleicht mit diesen Leuten, die das mitbekommen haben. Wow, Jesus kann 5000 Leute satt machen mit Brot. Wir lesen im Johannesevangelium, dass die Leute ihn zum König machen wollten. Ja, wenn du Döner magst, ja, und da macht einer 5000 Leute mit Döner satt, es ist doch Hammer. Ja, den wollen wir doch als König haben. Gibt es jeden Tag Döner zu essen. Das ist schon Wahnsinn, du musst nichts mal was zahlen. Das wäre doch der Hammer, ja. Und wir verstehen die Leute, die sagen, wow, den machen wir zum König. Das Interessante ist, was Jesus macht, er hat die Menge nachher weggeschickt. Er sagt, darum geht's doch eigentlich gar nicht, dass ich euer neuer Bäcker bin, der euch dieses Brot hier gibt, diese Bedürfnisse erfüllt, die erstmal hier vor Ort sind. Natürlich hat der Benny letzte Woche gesagt, ich habe es nachgehört, erfüllt uns Gott auch viele Bedürfnisse, die wir auf dieser Erde haben. Aber eigentlich geht es Jesus darum, dass wir doch das eigentliche Brot essen, jetzt mal im Bild gesprochen. Wo wir nicht mehr hungrig werden. Und das Eigentliche, wo wir nicht mehr hungrig werden, ist doch Jesus selbst. Ihm geht es doch um ihn. Und ihm geht es doch nicht, dass ich mal einen Döner habe und dass das dann alles ist. Es geht doch um viel, viel mehr. Das ist das, was letzte Woche beim Benny rausgekommen ist. Es geht um viel, viel mehr bei Jesus. Es geht um mehr. Es geht nicht nur darum, dass unser Hunger gestillt ist, unser physischer Hunger, sondern es geht darum, dass unser wirklicher Hunger, dieser Hunger nach Gott auch gestillt wird. Das ist der Kontext. Und dann sagt er erstmal zu den Leuten, sie sollen weggehen. Und er fängt an, die Jünger auf den See zu schicken. Wir lesen unten nachher, er sah, wie sich seine Jünger beim Rudern abmühten, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Der See Genezareth ist bekannt dafür, dass relativ starke Winde auch auftreten konnten. Und jetzt ist das krass, wenn wir uns das überlegen. Jesus, er wusste genau, dass die Jünger in einen Sturm kommen würden. Und er schickt sie direkt dorthin. Ich weiß nicht. Mein Papa ist manchmal ein bisschen oberängstlich. Ja? Als ich dem erzählt habe, dass ich mit meiner Frau nach Marokko in die Flitterwochen gehe, dann war erstmal Heu im Schacht, ja. So was macht man nicht, muslimisches Land. Da ist nachher die Frau weg, ja, und der Mann steht nachher alleine da und so weiter. Das macht man nicht. Der hat danach noch, als wir jetzt in Weihnachten dort waren, der war noch so gedanklich da drin, ne, und hat Angst um meine Frau gehabt. Sie sitzt da und an Weihnachten ist sie auch neben ihm gesetzt, aber das geht doch nicht. Er hätte uns da doch nie reingeschickt. Und was macht Jesus? Jesus weiß, das müssen wir uns vorstellen, Marokko. Jesus wüsste, dass meine Frau gestohlen wird und sagt, Simon, geh nach Marokko. Und er wusste, dass sie dann entführt wird. Das wäre doch Jesus. Er schickt sie in den Sturm hinein. Und er weiß ganz genau, dass ein Sturm kommen wird. Kennst du das auch in deinem Leben? Du hast vielleicht dafür gebetet, dass du einen Ausbildungsplatz bekommst. Und du hast den Ausbildungsplatz bekommen. Und du hast gesehen, dass Jesus dich da reingestellt hat. Und jetzt bist du in dieser Ausbildung und es ist eine Katastrophe. Es ist ein Sturm. Oder du sitzt in deiner Klasse und du wirst von deiner Klasse gemobbt und du weißt, eigentlich hat Jesus dich doch da reingestellt. Er hat dich doch dahin geführt. Du bist doch da. Er wollte doch, dass du hier aufwächst und jetzt schickt er dich in diese Klasse rein. Er schickt dich genau in den Sturm hinein. Vielleicht hat Jesus dich in eine Familie hineingestellt und du bist vielleicht das schwarze Schaf in der Familie. Alle werden gesehen, nur du wirst in der Familie nicht gesehen. Und Jesus hat dich in diese Familie hineingestellt. Vielleicht hat Jesus dir eine Krankheit gegeben, mit der du zu kämpfen hast. Und du mühst dich ab und du fragst dich, Jesus, warum machst du das? Ich kann euch nicht in eurer persönlichen Situation jetzt sagen, warum Jesus da dich reingeschickt hat. Wir können theoretisch darüber philosophieren, das möchte ich jetzt heute Abend hier nicht machen. Aber Vers 48, da heißt es, er sah, wie sich seine Jünger abmühten. Ich kann dir eins sagen heute Abend, Jesus sah die Jünger und Jesus sieht auch dich. Wenn dich niemand in deiner Klasse sieht, Jesus sieht dich. Wenn du in einer Beziehung bist und du denkst, dein Partner sieht dich doch gar nicht, Jesus sieht dich. Wenn du in deiner Familie nicht gesehen wirst, vielleicht das schwarze Schaf bist, weil du irgendwie anders bist als die anderen in deiner Familie, Jesus sieht dich. Da, wo du stehst, jeder einzelne von euch wird von Jesus gesehen. Das war doch die Jahreslosung von 2023. Wo Hagar die Magd von Abraham weggeschickt wurde mit ihrem Sohn, weil Abrahams Frau jetzt auch einen Sohn bekommen hat, in die Wüste, und dann ist sie dort. Und dann sagt sie zu Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich glaube, das dürfen wir heute Abend wissen, egal in welcher Situation wir stehen, wir dürfen wissen, Jesus sieht dich. Auch wenn die Not groß ist, Jesus sieht dich und es zählt. Und Jesus hat die Jünger gesehen. Wir lesen da vorne sogar, dass er sogar gebetet hat, dass er ja auf dem Berg war, sich zurückgezogen hat und gebetet hat. So sehen wir auch, dass wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass Jesus auch für seine Kinder, sag ich mal, betet. Und dann geht's weiter. Jesus bleibt nicht beim Sehen stehen. Hätte sagen können, ja toll, jetzt stehe ich halt hier und ich sehe die Jünger. Nein, Jesus begegnet sogar den Jüngern im Sturm. Wir lesen, im letzten Viertel der Nacht kam er zu ihnen. Die Frage ist, wann war das letzte Viertel der Nacht? Manche Übersetzer übersetzen in der vierten Nachtwache. Das war etwa später als jetzt. Zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Stellt euch mal vor, die Jünger sind losgegangen, in der jetzigen Zeit vielleicht, so wie wir jetzt gerade da sind, und sie haben sich abgemüht zu rudern bis um 3 oder 6 Uhr. Das ist eine Katastrophe. Stundenweise haben sie gerudert gegen den Sturm und nichts ist passiert. Die waren ja verzweifelt. Und dann kam er zu ihnen. Wir lesen weiter. Er ging über den See. Müsst ihr mal vorstellen, die Jünger sitzen im Boot. Und dann kommt da einer über den See, da muss man denken, das ist spooky, oder? Und es schien, als wollte er an ihnen vorbeilaufen. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal auf einem Boot mitten im See oder im Meer? Bitte mal Hände hoch. Ja. Stell dir mal vor, du bist in einem riesen See oder auf dem Meer. Du kämpfst gegen den Strom und auf einmal marschiert einer auf dem Wasser. Krass, oder? Ja, was denkst du da erstmal? Träum ich? Habe ich einen Joint zu viel genommen oder so? Keine Ahnung. Was denken die Jünger? Sie denken, das ist ein Gespenst. Ist ja verständlich erstmal. Die sagen, das ist doch ein Gespenst. Ich weiß nicht, warum du heute hier bist. Vielleicht hat dich irgendjemand eingepackt und gesagt, da ist ein cooler Jugendgottesdienst, komm mal mit. Vielleicht bist du auch heute hier und du hast auch mit Sachen in deinem Leben zu kämpfen. Und dann sagt vielleicht der neben dir saß, du sollst einfach mal in den Jugendgottesdienst mitkommen, vielleicht gefällt es dir. Und jetzt erzählt der vorne noch von Jesus. Vielleicht geht es dir wie den Jüngern. Der redet jetzt von irgendeinem Gespenst, da kann er genauso vom Spaghetti-Monster reden oder so von sonst irgendwas. Ja? Irgendwo hast du vielleicht mal gehört, da hat auch einer eine Religion gegründet vom fliegenden Spaghetti-Monster. Könnt ihr googeln, gibt es wirklich? Da kann ich auch ans fliegende Spaghetti-Monster glauben oder an irgendein Gespenst. Was hat jetzt dieser Jesus, was ist denn da jetzt anders als beim fliegenden Spaghetti-Monster? Ja? Mein Kollege hat so ausgedrückt. Ich kam zu ihm zum Geburtstag. Ich war mal mit ein paar Kumpels bei ihm. Er hat ein neues Testament bekommen und er bekommt vom anderen Kollegen die Glaubensdogmen des fliegenden Spaghetti-Monsters in die Hand gedrückt. Was macht er mit meiner Bibel? Er nimmt sie in die Hand, die er damals bekommen hat, knallt sie auf den Boden und sagt: Simon, die brauche ich jetzt ja nicht mehr. Jetzt habe ich doch die wahre Religion. Das fliegende Spaghetti-Monster. Aber wisst ihr, wer hier den Jüngern entgegengekommen ist, das war nicht irgendeine von Menschen erfindete Religion, irgendein Spaghetti-Monster oder irgendeine Philosophie oder etwas. Es ist ganz, ganz interessant, was Jesus hier sagt. Er sagt, er schreckt nicht, ich bin's. Er sagt nur, ich bin's. Jetzt sagt er ja, damit kann ich jetzt auch nicht viel anfangen. Was heißt denn, ich bin's? Die Jünger, die kannten das Alte Testament sehr, sehr gut und die wussten 100% genau, wer sich zum Beispiel bei Mose als der Ich Bin vorgestellt hat. Das war Gott persönlich. Jesus sagt, ich bin's. Er sagt damit, ich bin der lebendige Gott, der hier kommt. Ich bin nicht nur ein Mensch, ich bin nicht nur eine Idee von irgendjemandem, sondern der lebendige Gott begegnet den Jüngern. Und wenn du heute hier bist, vielleicht noch nicht viel von Jesus gehört hast, dann möchte ich dir nur eins sagen. Jesus war nicht irgendein Mensch. Jesus war nicht nur irgendein Religionsphilosoph oder ein, sag ich mal, Religionsstifter, sondern wenn du es mit Jesus zu tun hast, dann hast du es mit dem lebendigen Gott zu tun. Mit dem Gott, der das Universum erschaffen hat, der dich erschaffen hat, der alles erschaffen hat. Und wenn der dir begegnet, dann macht es einen totalen Unterschied. Es ist interessant, les mal die Evangelien durch. Da siehst du, dass Jesus ganz klar den Anspruch hat, Gott zu sein. Es gibt einen interessanten Mann, der heißt C.S. Lewis, der hat zum Beispiel, kennt vielleicht manche von euch, diesen Narnia-Chroniken geschrieben. Ja, es gibt ja diesen Narnia-Film. Und er hat gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wenn wir vor Jesus stehen, uns zu entscheiden, wer Jesus ist. Entweder, ich habe es mal hier zitiert, war und ist dieser Mann der Sohn Gottes, er ist Gott selber. Weil diesen Anspruch hat er im Neuen Testament aufgestellt. Er hat Sünden vergeben, nur Gott kann Sünden vergeben. Ja, das ist ein Selbstmordkommando. Wenn du hinstehst in der damaligen Zeit und sagst, ich vergebe Sünden, dann kannst du dich gleich selber umbringen. Ja, Selbstmordkommando. Oder das andere wäre, er ist völlig abgedreht. C.S. Lewis schreibt, oder er war ein Verrückter oder Schlimmeres. Zu sagen, Jesus, das war nur ein guter Moralapostel, was viele Leute heute sagen, sagte, das wird Jesus nicht gerecht. Er war nur irgendein Religionsstifter und so weiter. Das wird nicht. Er war völlig abgedreht. Wenn du dich hinstellst zur damaligen Zeit und sagst, du kannst Sünden vergeben, glaubst du, das machst du, weil du irgendein Moralapostel bist und du weißt, in der nächsten Ecke kannst du vielleicht aufgehängt werden. Ich glaube, das machst du nicht. Das kann nur sein, wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist oder ist völlig daneben. Und da müssen wir uns entscheiden. Und wir müssen uns alle entscheiden, wer ist Jesus? Ist Jesus wirklich der Sohn Gottes? Ist Jesus wirklich Gott? Warum ist denn das so wichtig? Weil es ist so wichtig, weil es gibt noch einen viel, viel größeren Sturm als den Sturm, den wir gerade vielleicht auch in unserem Leben erleben. Irgendwann wird noch ein viel, viel größerer Sturm kommen. Irgendwann werden wir alle sterben. Und wir werden irgendwann vor diesem lebendigen Gott stehen. Und dann ist die Frage, ob wir vor diesem Gott bestehen können. Wenn ich vor diesem Gott stehe und in mein Leben schaue, muss ich ehrlich sagen, dann sieht's alt aus. Ich muss nur in meine letzte Woche hineinschauen. Ich muss schauen, wie oft ich Sachen gemacht habe, die Gott nicht gefallen. Und Jesus sagt in einer anderen Stelle mal, wir sollen vollkommen sein, wie unser himmlischer Vater vollkommen ist. Wenn du vor Gott bestehen willst, dann musst du so rein sein wie Gott. Da darfst du nie lügen, darfst du nie neidisch sein. Dann darfst du nichts tun, was gegen Gott geht. Und da muss ich über mein Leben sagen, das schaffe ich nicht. Und ich glaube, ihr müsst genauso über euren Leben sagen, das funktioniert nicht. Es gibt nur eine Person im ganzen Universum, ein Mensch, und das ist Jesus, der komplett alles eingehalten ist, der komplett den Weg gegangen ist, den wir eigentlich gehen müssen. Er hat alles reingemacht und er war 100% Mensch. Aber er war auch, wir haben es gerade gesagt, 100% Gott. Und dieser Jesus, das feiern wir an Karfreitag, ist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen und hat all unsere Schuld auf sich genommen. Am Ostersonntag ist er auferstanden. Und er sagt, alle, die an ihn glauben, werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, weil Jesus auch Gott ist, kann er für uns alle, von allen, die hier im Raum sind, die Schuld bezahlen. Es ist der Wahnsinn. Das kann er nur, weil er auch Gott ist. Wenn er nur Mensch gewesen wäre, könnte er nicht für alle die Schuld bezahlen. Aber er war auch Gott. Und so geht er für unsere Schuld ans Kreuz. Und wenn du heute noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast und sagst, ja, diese Vergebung der Schuld möchte ich auch für mein Leben. Dann will ich dich ermutigen, bevor du rausgehst, rede mit irgendjemand von hier drinnen. Und rede, wie kann das funktionieren, dass Gott auch deine Schuld wegnimmt. Das ist eigentlich ganz einfach. Du kannst einfach zu diesem Gott kommen und ihm bitten, dass er dir all deine Schuld wegnimmt. Er hat alles am Kreuz schon getan. Aber die Bibel sagt, wir müssen daran glauben, weil das ein Geschenk ist, was wir annehmen müssen. Und dann dürfen wir wissen, wenn wir eines Tages vor dem größten Sturm des Universums stehen, vor dem Gericht Gottes, dann wird Jesus kommen, wenn wir ihm vertraut haben und wird sagen, ich habe dafür bezahlt. Dieser Sturm wird nicht über dich kommen, weil ich den schon auf mich genommen habe am Kreuz von Golgatha. Das ist eine Wahnsinnsnachricht, dass ich das wissen darf. Und das hat meinem Leben so eine Befreiung gegeben, als ich das wirklich erkennen durfte. Jesus hat alles auf sich genommen. Ich kann vor Gott selber nicht gerecht werden. Er hat's gemacht. Und was sagt er? Erschreckt euch nicht, habt keine Angst. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube schon an diesen Jesus, ich bin mit dem Jesus unterwegs. Es ist eine tolle Sache. Und wir dürfen Jesus hören, der zu uns dann sagt, wir brauchen keine Angst haben. Ja, die Bibel sagt auch mal, in der Welt habt ihr Angst. Ja, das gehört manchmal dazu. Aber schlussendlich brauchen wir keine Angst haben. Vor diesem großen Sturm, der kommen wird, brauchen wir als Christen 0, nix an Angst haben, weil Jesus alles auf sich genommen hat. Und in den kleinen Stürmen dürfen wir auch wissen, dass Jesus da ist. Dass er es auch gut mit uns meint und dass er uns auch durch die kleinen Stürme führt. Das Interessante ist, Jesus führt die Jünger aus dem Sturm. Markus 6, Vers 51 geht es weiter. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da gerieten sie vor Entsetzen außer sich, denn selbst nach dem Wunder mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, weil ihre Herzen noch immer verschlossen waren. Wisst ihr? Die Jünger waren mit Jesus dabei und haben ihn trotzdem noch nicht zu diesem Zeitpunkt komplett erkannt, obwohl sie eigentlich mit ihm dabei waren. Das Schöne ist, wenn wir ein paar Kapitel weiterlesen und dann Petrus gefragt wird, wer bist du denn? Dann sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Da läuft es drauf hin, die wurden vorbereitet, um das zu erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber das hat bei ihnen auch Zeit gebraucht, bis sie dahin gekommen sind. Auch hier waren sie vielleicht noch nicht ganz so weit. Und es kann sein, dass du heute auch hier bist. Du bist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Du hast schon viel von Jesus gehört. Du hast schon viel erlebt, was vielleicht auch deine Eltern mit Jesus erlebt haben und so weiter. Aber schlussendlich, vielleicht musst du auch sagen, ich habe noch nicht alles begriffen. Hast du wirklich schon begriffen, dass Jesus alles für dich hat kosten lassen? Hast du wirklich, vertraust du diesem Jesus auch in Ewigkeit? Das ist so, so wichtig. Manchmal sagt man, Gott hat keine Enkelkinder, ja? Auch wenn du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, bist du nicht automatisch Christ. Ist auch nicht so, wenn du eine Garage hast und dich reinstellst, bist du ja auch nicht automatisch ein Auto oder so. Ja? Weiß ich nicht. Sondern Christ wirst du, wenn du diesem Jesus vertraust. Und das finde ich auch nochmal wichtig, auch wenn wir im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Bei mir hat es auch nochmal ein bisschen gebraucht, bis ich wirklich erkennen könnte über mein Leben, wie verdorben ich eigentlich bin. Und wie sich eigentlich mein ganzes Leben nur um mich dreht. Und ich glaube, das haben wir alle in unserem Leben. Im christlichen Elternhaus, ich dachte früher, ich bin schüchtern, ich rede nicht viel, dann mache ich nichts falsch. Und wenn ich nichts falsch mache, dann wird Gott schon gut mit mir sein. Ja, dann werde ich irgendwann vor Gott bestehen. Und gehe auch noch in den Jungschar und in den Jugendkreis und dahin und dann passt es schon. Und bin ja noch im christlichen Elternhaus aufgewachsen oder Bruders Jugendkreis leider. Was will denn mehr passieren? Kann ja nichts passieren. Bis ich erkannt habe, aber du, Simon, bist völlig daneben. Und gemerkt habe, ich brauche diesen Jesus. Nicht mein Bruder, nicht meine Schwester, nicht meine Mutter oder sonst jemand. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das ist entscheidend wichtig. Interessant ist, dass in Johannes, das ist einfach ein Parallelbericht nochmal zu diesem Markus-Bericht, da heißt es, sie nahmen ihn zu sich ins Boot und da waren sie auch schon an dem Ufer, das sie erreichen wollten. Ja, Jesus wird uns sicher ans Ziel bringen. Und wir dürfen wissen, dass er bei uns im Boot ist, wenn wir ihm vertrauen. Das gilt für unser Leben. Das gilt auch für schwierige Zeiten. Es gibt eine Stelle im Römerbrief, die heißt, wir wissen aber, dass Gott, bei denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Das heißt, irgendwie muss, wenn du mit Jesus unterwegs bist und ihm vertraust, alles zum Guten mitwirken. Das heißt nicht, dass wir immer alles verstehen. Ich möchte euch zum Abschluss noch einen Vers vorlesen, und zwar aus den Psalmen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr mal aufschlagen. Psalm 13. Dieser Psalm 13 ist ein Psalm, den der David in einer tiefen Not schreibt. Und er stellt diese Frage, Herr, wie lange noch? Und es kann sein, dass das auch unsere Frage ist. Und er schreibt, Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängstigen in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Schaue doch und erhöre mich, Herr, mein Gott, erleuchte meine Augen, dass ich nicht im Tode entschlafe, dass nicht mein Feind sich rühme, er sei meiner mächtig geworden und meine Widersachen sich freuen, dass ich wanke. Dann Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gern hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Der David stellt diese Frage, wie lange? Und am Ende des Psalmes kommt er dahin, dass er den gnädigen Gott noch mal ganz anders erkannt hat in seinem Leben und sagt, ich will mich freuen. Und es ist schön, wenn wir das auch in unserem Leben erleben dürften. Ich habe diesen Psalm 13 mal auf einer Freizeit gemacht und dann kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt Folgendes. Simon, ich dürfte Psalm 13 in meinem Leben erfahren. Ich dürfte es erfahren, wo ich dieses wie lange Frage gestellt habe. Aber es war bei mir nicht wie David, dass ich diesen Psalm 13 in 2 Minuten runtergeschrieben habe. Hat David wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber dass es innerhalb, ich diesen Psalm einmal gelesen habe, war es vorbei. Ich habe den Psalm 13 über Jahre erlebt. Ich habe jahrelang, wie lange, gefragt. Ich habe jahrelang Gott gefragt, warum er mir als Kind mein Papa weggenommen hat. Und ich darf gerade im letzten Jahr und in den letzten Jahren erfahren, diesen gnädigen Gott. Und ich darf wieder anfangen, dem Herrn zu singen. Aber das war bei mir nicht etwas von einem Tag oder zwei Tage. Dieser Psalm 13 hat bei mir Jahre gebraucht. Und ich glaube, das kann auch sein. Wenn tiefe Schicksalsschläge bei dem einen oder anderen von euch vielleicht da sind, kann es sein, dass du diesen Psalm länger durchbuchstabieren musst, dass du lange vorne bist und wie lange fragen musst. Aber wir dürfen wissen, schlussendlich dürfen wir dem Herrn singen. Und wenn wir vor dem großen Sturm stehen und mit ihm unterwegs sind, dann wird das der Tag sein, wo jede Träne abgewischt wird, wo alles Leid vorbei ist für uns und wir sagen dürfen, ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Wir werden erkennen, wenn wir bei ihm sind, warum wir durch Situationen mussten, die so schwierig waren. Und wir dürfen ihm die Ehre geben. Aber es kann sein, dass ich auf dieser Erde noch nicht von allem die Antwort bekomme. Ja, es kann sein, dass ich in dieser Erde von Jesus immer wieder auch mal in den Sturm geführt wird. Aber ich darf wissen, Jesus sieht mich, haben wir gesagt. Jesus sieht dich. Er sieht dich und er begegnet dir auch im Sturm. Meine Schwester ist ja da, die Damaris, wo wir gerade vom Anfang geredet haben, könnt ihr gerne auch mal mit ihr reden, wie sie ihr auch im Sturm begegnet ist, wie sie das in ihrem Leben erlebt hat. Mit Stürme. Könnt auch auf mich zukommen oder auch auf andere. Einfach mal fragen und wie Gott dann immer wieder im Sturm auch begegnet. Und wir dürfen erleben, dass Jesus uns aus dem Sturm führt. Ja, dann will ich doch auch sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, weil ich wissen darf, Gott wird alle Tränen abwischen. Und das wünsche ich mir für dich. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dass du dich diesem Jesus anvertraust, der im Sturm da ist. Man sagt, die Frage des Leides ist der Fels des Atheismus. Das heißt, die nicht an Gott glauben würden, sagen, weil so viel Leid wird, kann es keinen Gott geben. Das ist unser stärkstes Argument. Das ist so ein Fels, da kann nichts dagegen rütteln. Wenn du nicht an Gott glaubst, wer begegnet denn dir im Sturm? Wer sieht denn dich im Sturm? Ich glaube, nur Gott kann uns im wirklichen Sturm helfen. Da kann uns der Atheismus keine Antwort drauf geben. Da kann uns nur der lebendige Gott eine Antwort drauf geben. Und ihm will ich danken und ich bete noch mit uns. Ja, Herr, ich möchte dir von Herzen danken, dass du uns siehst, dass du uns kennst, dass du uns besser kennst, als wir uns kennen, Herr Jesus. Herr Jesus, und du siehst auch, dass es Situationen in unserem Leben gibt, wo du uns in Stürme schickst, wo wir keine Antwort haben. Aber Herr Jesus, du sagst uns in deinem Wort, dass du uns siehst. Danke, dass du uns siehst, dass du weißt, wie es uns geht, dass du es besser weißt als jeder andere, als jeder Mensch. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du den Jüngern auch im Sturm begegnet bist und dass du uns auch so im Sturm begegnest. Wir wollen dir danken, dass wir das auch schon im Leben erleben dürften. Und wir wollen dir danken, dass du uns ans Ziel bringst. Wir möchten dir danken, dass du irgendwann auch alle Tränen abwischen wirst. Ja, und ich möchte dich ganz speziell auch noch für die bitten, die heute da sind und dich noch nicht kennen, Herr Jesus. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen begegnest, dass sie erkennen dürfen, ja, du bist ein Gott, der uns liebt, der ein Ziel hat auch für unser Leben und der alles unter Kontrolle hat. Danke, dass wir dir mit unserem Leben vertrauen dürfen. Wir möchten dich ganz besonders auch um Kraft für diejenigen nochmal bitten, die gerade in schwierigen Situationen sind. Die vielleicht schwierige Zeiten zu Hause haben, schwierige Zeiten in der Schule, im Ausbildungsplatz, Herr Jesus. Vielleicht auch schwierige Zeiten gerade weil sie mit dir unterwegs sind. Wir möchten dich bitten, dass du ihnen Kraft schenkst, dass du ihnen auch darin begegnest und sie auch wieder rausführst. Danke, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen. Amen.